So, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, und zwar das Thema Hashimoto. Und ja, da das natürlich mit dem Abnehmen und auf der Fitnessreise ganz viele Leute immer wieder begleitet, habe ich heute die absolute Expertin dabei, und zwar Vanessa, die sich einmal natürlich nochmal selber vorstellen darf. Und ich bin schon super gespannt, was sie zu dem Thema als Selbstbetroffene und Expertin eben zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Vanessa.
Hallihallo, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Soll ich direkt loslegen mit wer ich bin?
Sehr, sehr, sehr gerne. Also, du bist vielleicht von mir aus schon mal, du bist Gründerin an der Initiative, ne, Hashimoto Deutschland. Ne? Gibt es ja auch eine riesengroße Instagram-Seite, dein Account ist groß. Das heißt, du bist wahrscheinlich vielen Zuhörern und Zuhörerinnen eh schon ein Begriff. Aber natürlich, stell dich noch mal vor und erzähl.
Also, mein Name ist Vanessa Blumhagen. Ich glaube, die meisten kennen mich eher vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Also da klingelt es bei vielen. Viele sagen auch immer, ah, ich habe ihre Stimme irgendwie erkannt. Gar nicht so die Nase oder das Gesicht. Das habe ich 10 Jahre lang gemacht, insgesamt 15 Jahre. Und in dieser Zeit wurde bei mir nach einer jahrelangen Odyssee, über 3 Jahre habe ich nach einer Diagnose gesucht, Hashimoto diagnostiziert. Es wurde gar nicht diagnostiziert, sondern ich habe die Ärzte draufgebracht, wie das ganz oft so ist. Ich mache ja jedes Jahr den Hashimoto Day. Und vor 2 Jahren habe ich mal das Publikum gefragt, wie lang da so die Dauer bis zur Diagnose war. Und ich dachte, mit 3 Jahren wäre ich schon weit. Also weit über 10 Jahre suchen manche nach der richtigen Diagnose. Und das finde ich in so einem hochentwickelten Wirtschaftsland wie Deutschland schon wirklich erschreckend. So, damit begann meine Suche, denn bei mir war das 2010, da gab es nichts zum Thema Hashimoto. Da sagte selbst mein ganzheitlicher Arzt, nimm mal die Tablette, das wird schon. Da wurde natürlich gar nichts. Und es gab ein Buch in Deutschland von Frau Dr. Brakebusch, die habe ich nachher auch kennengelernt, eine Ärztin vom Bodensee, ganz entzückend, aber da stand einfach nichts drin. Ne? Also da war halt ein bisschen erklärt, was macht die Schilddrüse. Bums, das war's. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, weil ich bin ja, auch wenn man es nicht glauben mag, gelernte Journalistin. Also ich habe das richtig von der Pike auf gelernt. Und bin dann in die USA gegangen, weil ich gemerkt habe, okay, hier in Deutschland komme ich nicht weiter, da hat keine Ahnung. Und bin nach New York und bin in Buchhandlungen. Wer schon mal in New York war und wer selber Buchfetischist ist wie ich, kennt diese riesen Buchhandlung. Da kommt man sich vor wie im Paradies. Und ich habe einfach alles eingepackt, was es zum Thema Autoimmun, Hashimoto, Gewicht gab. Habe natürlich irre Übergepäck auf dem Rückflug gehabt und habe mir dann diverse amerikanische Spezialisten geschnappt und bin in die Praxis, habe mir Termine gemacht und habe gesagt, ich werde nicht Ihre Patientin werden, aber ich möchte jetzt eine Stunde lang von Ihnen erfahren, was ich machen soll.
Das heißt, da hattest du schon die Diagnose und wusstest, ich habe Hashimoto. Nur wie kann ich nochmal eine Stufe zurück? Weil ich glaube, der Begriff ist immer noch sehr verwässert, glaube ich, und man weiß immer noch viel zu wenig darüber. Ne? Vielleicht erklär doch mal aus deiner Sicht ganz umfänglich, was ist eigentlich Hashimoto und vielleicht woran kann man das erkennen, dass man das hat oder wie war das bei dir?
Soll ich einmal kurz die Geschichte zu Ende erzählen und dann.
Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne.
Entschuldigung, ich möchte nicht durcheinander, sonst verschwimmt das alles so. So,
Ja.
ich habe das ganze Wissen der Experten gepackt, bin zurück nach Deutschland, bin ein großer Fan von Try and Error, also bin in den Jahren bis dahin, wo ich jetzt bin, öfter mal auf die Schnauze gefallen und da möchte ich auch alle zu ermutigen, probiert irgendwas, man stirbt nicht sofort, wenn man Schilddrüsenhormone mal ein bisschen hochschraubt oder andere Sachen ausprobiert und habe so meinen Weg gefunden über lange Jahre. Irgendwann kam ein Verlag zu mir, der MVG Verlag in München, die haben das mitgekriegt und wussten eben auch, es gibt nicht wirklich viel Bücher zu dem Thema und es gibt irgendwas zwischen 11 bis 14 Millionen Betroffene mittlerweile in Deutschland. Da haben die natürlich einen Markt gesehen und dann habe ich das erste Buch geschrieben, kam 2012 raus. Jeden Tag wurde ich dicker und müder, war sofort Spiegel-Bestseller, ist bis heute ganz weit oben in den Verkaufszahlen, weil es einfach so viele Betroffene gibt. Und da habe ich dann auch Hashimoto Deutschland gegründet und seitdem gibt es die Instagram-Seite, die Facebook-Seite, die TikTok-Seite. Es gibt Online-Vorträge, es gibt weitere Bücher, es gibt Online-Seminare und es gibt die Hashimoto-Days. So, und jetzt erkläre ich, was Hashimoto ist. Einverstanden?
Absolut.
Also, Hashimoto Thyreoiditis, den zweiten Teil kann man weglassen. Thyreoiditis bezieht sich auf die Schilddrüse. Und Hashimoto ist tatsächlich ein japanischer Arzt, der diese Krankheit 1912 entdeckt hat. Also man sieht, die Entdeckung ist schon ein bisschen länger her. Nichtsdestotrotz wissen immer noch viele Ärzte bei uns nicht richtig, mit dieser Erkrankung umzugehen. Bei dieser Erkrankung passiert Folgendes. Es ist eine Autoimmunerkrankung. Auto bedeutet immer selbst, also Autofahren, aber selbst. Und Immun bedeutet, das körpereigene Immunsystem zerstört irgendein Gewebe, irgendeine Struktur im eigenen Körper. Was ja total widersinnig ist, weil unser Immunsystem und unser Körper ist ja darauf aus, dass wir überleben und uns fortpflanzen. Aber das hat natürlich Gründe, auf die wir sicher nachher nochmal eingehen können. Also das Immunsystem attackiert in unserem Fall die Schilddrüse, das Schilddrüsengewebe. Die Schilddrüse entzündet sich, das Gewebe vernarbt und kann dann keine oder nicht mehr genügend Schilddrüsenhormone bilden, um unseren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, dass unser restliches Hormonsystem in Balance bleibt. Es gibt Probleme mit dem Darm, es gibt Allergien, die Haare werden trocken und fallen aus, die Haut wird trocken. Ein ganz spannendes Symptom ist, dass das letzte Drittel der Augenbrauen ausfällt, also die Haare hier, die Fingernägel werden brüchig, man ist sehr, sehr müde und erschöpft. Viele kriegen psychische Probleme. Ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Symptome, weil alles im Körper mit der Schilddrüse verbunden ist. Jede Zelle, jedes Gewebe, alles hat einen direkten Bezug zur Schilddrüse und zu den Schilddrüsenhormonen. Und weil diese Symptome so vielfältig sind, ist es für viele Ärzte eben schwierig, die Diagnose zu stellen. Es gibt immer ein gutes Beispiel. Ich bin, bevor ich die Diagnose bekommen habe, obwohl ich immer dicker wurde und immer müder und man eigentlich ja frieren müsste, wenn der Stoffwechsel runterfährt, bin ich den Wintern vor der Diagnose in ganz dünnen Jacken rumgelaufen, weil es mir immer warm war. Das passt überhaupt gar nicht zu dieser Unterfunktion. Es war aber trotzdem so. Und das ist halt alles so ein Grund, warum die Ärzte Schwierigkeiten haben, dieses Bild zusammenzukriegen und Hashimoto zu diagnostizieren. Abgesehen davon, dass sie keine Blutwerte lesen können.
Das trifft wahrscheinlich auch viele zu, ja. Okay, das heißt, was war so der erste Knackpunkt vielleicht, wo du gesagt hast, okay, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss mal zu den ersten Arzt irgendwie aufsuchen?
Also ich erkläre das immer so. Ich hatte ein neues Auto, ich hatte gerade bei RTL angefangen, die erste Ehe lief super. Ich stand in Hamburg-Winterhude, wer sich hier auskennt, das ist ein ganz schöner Stadtteil, stand ich mit meinem neuen Auto, einem Cabriolet im Herbst, war schönes Wetter, das Verdeck offen und ich dachte so, okay, alles ist super, aber irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwie so, wie wenn man morgens aufwacht und genau weiß, man kriegt im Laufe des Tages eine fiese Erkältung, noch keine Symptome hat. Natürlich wurde es nachher keine Erkältung, sondern es wurde was Dramatischeres. Und da dachte ich so, irgendwas stimmt nicht. Dann kam relativ schnell das Gewicht dazu. Deswegen heißt mein Buch ja auch, jeden Tag wurde ich dicker und müde. Ich habe nichts geändert. Also ich habe mich anders gegessen. Ich habe am Schluss 7-mal die Woche Sport gemacht, was ja auch total irre ist. Und gerade bei Hashimoto ein totaler Schwachsinn, weil man die Nebennieren damit total stresst. Und ich habe am Schluss gar nichts mehr gegessen und habe, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit 11 Kilo zugenommen. Also ich konnte wirklich jeden Tag zugucken, wie die Waage höher gegangen ist, selbst wenn ich nichts gegessen habe oder wenig gegessen habe. Dann sind mir die Haare ausgefallen. Ich war mit Ende 20, war ich in den Wechseljahren. Da sagten Ärzte auch, naja, das passiert schon mal. Nein, natürlich passiert das nicht. Warum soll die Natur das machen, dass man mit Ende 20 in Wechseljahren ist? Das ist die beste Fortpflanzungszeit. Und natürlich hat auch meine Seele gelitten. Und irgendwann mal kam das Typische, wenn Ärzte dann so hilflos sind, haben die gesagt, hier Frau Blumhagen, da habe ich ein Antidepressivum für Sie. Es liegt ja dann doch an Ihrer Seele. Und ich habe immer gesagt, ja, meine Seele leidet, aber die leidet, weil in meinem Körper was nicht stimmt. Genau. Und so ging das immer weiter. Also ich stand auch an der Ampel und plötzlich war mein rechter, wollte aufs Gas treten und plötzlich war mein rechter Fuß weg. Der war einfach gefühlt nicht mehr da.
Ich hatte irgendwo bei dir gelesen, glaube ich, dass du aus vielen Ärztepraxen sogar rausgeworfen wurdest, weil du gesagt hast, nee, das akzeptiere ich so nicht. Stimmt das? Ja,
ja, das stimmt. Also ich bin auch irgendwann mal dann mit meinen Leitsordnern und mit meinen Büchern zu Ärzten gekommen und habe denen das auf den Tisch geknallt und habe gesagt, hören Sie zu, ich stelle Ihnen 3 Testfragen. Wenn Sie die beantworten können, können wir hier weitermachen. Das sind natürlich gerade so Chefärzte in Kliniken, die sind das nicht gewohnt. Ne? Da sitzen Patienten vor denen so und schlucken alles und ich bin ein lustiges und selbstbewusstes Kerlchen, aber ich war auch einfach irgendwann mal so verzweifelt, dass es mir auch total egal war, was die gedacht haben und ich wollte einfach nur eine Lösung haben. Und bei mir war das tatsächlich so, dass ein Freund, Also ich habe mich dann total zurückgezogen. Ich bin nur noch nach Köln geflogen, zu RTL. Punkt 6, Punkt 9 hieß das damals noch, was natürlich auch total kontraproduktiv ist, weil ich immer dicker wurde. Und beim Fernsehen sind alle Mädels sehr, sehr schlank. Also war das damals so, heute ist das nicht mehr so, wenn man RTL angemacht, da sind auch ein bisschen moppeligere dabei. Aber damals war das so, dass die alle sehr, 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 sehr schlank sind oder waren, weil man tatsächlich durch die Kamera doch irgendwie immer dicker aussieht, als man eigentlich ist. Also viele Leute, die mir heute begegnen, sagen, oh, sie sehen ja viel schlanker, als ich gedacht habe. Und sie sehen auch viel jünger aus, als ich gedacht habe, macht alles das fiese Make-up. Und das ist natürlich unschön, ne? Wenn man sich selber dann sieht im Fernsehen, oder Leute einem Fotos schicken und man wird immer dicker. Das ist nicht schön.
Okay, und dann kam da quasi der Entschluss, das Buch zu schreiben. Und wie war die Reaktion von den Leuten?
Die Reaktion war überwältigend. Ich habe einen Beitrag gedreht für RTL Nachtjournal, heißt das, glaube ich. Und die haben das, ich glaube, Instagram gab es damals noch nicht, die haben das bei Facebook reingestellt und haben so einen Aufruf gemacht, dass die Leute ihnen sozusagen ihre Geschichte oder ihre Fragen schicken sollen. Und die haben mir damals gesagt, sie hätten noch nie so viel Feedback auf einen Facebook- und Fernsehbeitrag bekommen wie zu dem von mir. Wie gesagt, wir sind sofort in Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Ich glaube, auf Platz 4 oder sowas. Hat sich auch relativ lange da gehalten. Und das Buch verkauft sich ja bis heute. Ich habe dann letztes Jahr noch eine Aktualisierung geschrieben, weil sich natürlich in 10 Jahren wahnsinnig viel ändert in der Medizin und gerade aus Amerika einfach viele gute neue Ansätze gekommen sind. Aber das gibt es ja selten, dass sich ein Buch irgendwie für 12 Jahre lang dauerhaft verkauft. Und ich kriege ja zweimal im Jahr die Zahlen und wir sind mehrere hunderttausend Stück verkauft und so, weil das einfach so ein großes Thema ist.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich auch immer noch relativ wenig andere Literatur dazu. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, oder?
Nee, 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 nee.
Viele
Also
mittlerweile.
mittlerweile gibt es viele Bücher, es gibt viele Experten ja auch. Meistens sind das keine Ärzte, ist auch besser so, sondern Leute, die das selber erfahren haben oder die sich daraufhin auf ihre Gesundheitsreise gemacht haben. Nee, heute gibt es viel mehr. Gott sei Dank.
Und
Es,
was
ja.
würdest du sagen, wieso die Leute immer noch dein Buch kaufen, weil sie dich einfach kennen oder was sind, wie kann man sich das Buch vorstellen? Ich habe es jetzt nicht gelesen, ne? Also ist es eher ein Ratgeber, um dass die Leute wissen, okay, ich habe Hashimoto oder ist es eher, wie gehe ich damit um oder was kann ich vielleicht, welche drei Fragen kann ich meinem Arzt stellen, um zu wissen, okay, der hat Ahnung oder hat keine Ahnung?
Ja, all das.
Hier das alles zusammengefasst.
Also ist all das. Also es ist anhand meiner Geschichte. Ich erzähle erstmal, wie es mir ergangen ist, und da schreiben mir viele Leute, liebe Vanessa, ich sitze hier, ich lese dein Buch, ich habe Tränen in den Augen, es geht mir ganz genauso. Also, dass die Leute sich einfach wiederfinden. Das ist auch die Erfahrung von den Hashimoto Days, dass es natürlich wichtig ist, dass da Experten sind, die ihnen tolles Wissen vermitteln. Aber so dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht alleine, es gibt andere Menschen, denen es genauso geht, weil das war bei mir ja auch so. Ich hab mit niemandem drüber geredet oder mit ganz wenigen Leuten, weil ich auch immer dachte, die glauben ja, ich bin Gaga, weil ich kriege keine Diagnose und die glauben, die Blumen hängen an den Knall. Und man fühlt sich wahnsinnig alleine und hilflos. Und wenn Ärzte einem dann auch noch sagen, es ist hier, also sie haben einfach eine in der Klatsche, dann glaubt man das irgendwann mal erzwungenermaßen. Und dieses Gefühl, ich bin nicht alleine, da gibt es noch jemanden, dem es genauso ging. Und ich sehe die bei Instagram, TikTok, Facebook oder im Fernsehen oder wo auch immer. Und ich sehe, dass es der gut geht und dass die Spaß am Leben hat und dass sie von mir aus schlank ist und die Haare fallen nicht aus und sie hat eine ganz gute Haut. Das ist, glaube ich, auch was den Leuten wahnsinnig hilft. Denn da steht, also in diesem Buch steht alles drin, was man wissen muss. Von Ernährung, Mikronährstoffe, Leber, Darm, Nebennieren, Progesteron, Östrogen, Entgiftung, alles, was man machen kann und was einen Zusammenhang mit Hashimoto hat. Das ist ja auch das Problem. Die Ärzte, die sagen hier, das ist die Tablette, die sie ab jetzt jeden Morgen nehmen, sagen denen noch, wie sie die nehmen sollen und wann und mit was. Das ist die Tablette, die sie jetzt jeden Morgen nehmen für den Rest ihres Lebens. Tschüss. So, dass da aber noch so viel anderes dran hängt und dass man gerade mit einer Lebensstilveränderung so wahnsinnig viel verbessern kann im Wohlbefinden, das erzählt ja niemand den Leuten.
Das heißt, diese Initiative, ne, Hashimoto Deutschland, ist ja quasi so der Übername im Prinzip für die Vorträge, für auch Kongresse oder so diese Hashimoto Days, hast du es, glaube ich, eben gesagt. Was ist das genau? Also so ein Treffen, wo dann Betroffene zusammenkommen, um sich auszutauschen, Vorträge zu hören.
Genau. Hashimoto Days haben wir jetzt in zwei unterschiedlichen Größen gemacht. Zweimal richtig groß mit 400 Leuten und sechs, sieben, acht Experten auf der Bühne, Speakern sozusagen. Aber auch ganz, ganz viel Zeit, um sich untereinander auszutauschen. Ich sage immer am Anfang bei der Anmoderation, Leute, ihr werdet nie wieder die Chance haben, so viel Gleichgesinnte um euch zu haben. Schnappt euch euren Sitznachbarn oder eure Sitznachbarin. Am besten alle, die um euch rumsitzen, tauscht Handynummern aus, macht eine WhatsApp-Gruppe. Das ist so viel wert, diesen Austausch untereinander, und nehmt den mit nach Hause. Und dann haben wir auch immer Firmen da, es gibt immer Aussteller, die Produkte haben, die zum Thema Hashimoto gehören. Denn das Thema Ernährung ist wichtig, das Thema Stress ist wichtig, das Thema giftfreie Kosmetik ist wichtig und, und. Und dann gibt es immer ein Hashimoto-konformes Mittagessen und es gibt immer tollen koffeinfreien Bio-Kaffee. Und die meisten nutzen natürlich die Chance, sich einfach mich zu krallen und mich mit ihren Fragen zu überhäufen. Jetzt bin ich ja die Organisatorin und jeder will was von mir. Vanessa, ich brauche ein Verlängerungskabel. Dann kommt meine Mutter und sagt, wir haben keine Bücher mehr, du musst neue Bücher organisieren. Wie das dann immer so ist, das kennst du sicher auch, wenn du Veranstaltungen machst. Aber ja, also so ist das. Es ist immer ein ganzer Tag und wir haben das jetzt zweimal richtig groß gemacht. Das war super und sehr, sehr spannend. Und im April habe ich das einmal als Intensivkurs gemacht mit nur 30 Leuten einen ganzen Tag. Das war ganz anders, also viel kleiner und intimer, aber auch sehr, sehr spannend. Und das Feedback war auch ganz, ganz toll. Da kann man natürlich was ganz anderes machen. Da sind wir gestartet in den Tag mit einer Yoga-Session mit meiner Yoga-Trainerin Judith, mit der ich seit 25 Jahren Yoga mache. Einfach um die Leute an eine andere Art der Bewegung ranzubringen, weil gerade bei Hashimoto, Bewegung ist wichtig, das weißt du. Aber intensives Training ist einfach genau das Falsche. Also dieses High-Intensive, sich im Fitnessstudio von irgendwelchen Trainern beim Spinning anschreien zu lassen, das habe ich früher auch gemacht, und nach Hause zu kommen und hier stockt der Puls. Am nächsten Tag hat man vor lauter erhöhtem Cortisol ein Kilo mehr auf der Waage und hat nicht richtig geschlafen. Das braucht ja keiner. Und genau, so, das sind die großen Veranstaltungen.
Das heißt, die Veranstaltung ist im Prinzip eine kleine Chance, dich zu treffen, aber natürlich viele Gleichgesinnte. Und ich glaube, nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei unserem Thema beispielsweise, es macht in vielen Punkten einfach was aus, Leidensgenossen irgendwo zu haben, ne, dass man sich austauschen kann, das auch von der betroffenen Person zu hören, ne, und nicht nur immer vom Patrick, der vielleicht als Trainer jetzt die Tipps gibt, klar, der weiß alles besser, so, aber der ist halt selber nicht betroffen, ne, das ist immer noch mal was anderes, als wenn man es von anderen eben hört. Okay, das heißt, diese Initiative, wann gibt es das nächste Mal vielleicht? Kleines bisschen Werbung an der Stelle.
Den Hashimoto Day passiert gerade so wahnsinnig viel. Ich habe gerade den nächsten Buchvertrag unterschrieben und muss im Januar abgeben. Deswegen, also wenn es den nächsten Hashimoto Day gibt, dann 2025.
Okay, dann müssen die Leute sich noch ein bisschen gedulden.
Ja, musst du ein bisschen Geduld.
War es jetzt schon zwei, dreimal Ernährung ja auch mitgenannt und auch Bewegung, klar. Vielleicht bei der Ernährung. Worauf, oder nochmal anders gefragt, ne? Ich bin jetzt betroffen, weiß das im Prinzip, habe mich schon ein bisschen belesen und was kann ich tun, um irgendwie die Symptome zu mildern oder da Verbesserungen zu erzielen? Vielleicht
Jetzt nur auf das Thema Ernährung oder prinzipiell?
prinzipiell vielleicht erstmal und dann sehr gerne später auf spezielle Ernährung.
Genau, also prinzipiell muss man natürlich erstmal sagen, ich mache ja auch Einzelberatung, da guckt man sich natürlich erstmal die Blutwerte an und fragt ein bisschen denjenigen ab. Aber wenn man das große Ganze anguckt, dann ist Punkt eins und das Allerwichtigste, immer die Schilddrüsenhormone zu optimieren. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Ärzte können das leider nicht so gut. Ich muss dazu zur Verteidigung von Ärzten sagen, dass sogar meine befreundeten Ärzte und Heilpraktiker ihre Patienten zu mir schicken, weil die sagen, Schilddrüsenhormon, ich habe keine Ahnung, geh zur Blumenhagen, die machen das schon.
Warum wissen die das nicht? Warum können die
Weil
das
die
nicht?
das nicht lernen, das lernen die nicht im Studium. Also im Studium in der ersten Hälfte lernt man ja, wo ist die Nase, wo ist der große Zeh, wo sind die Nieren und was ist der Darm. Und in der zweiten Hälfte des Medizinstudiums lernt man Krankheit, Medikament, Krankheit, Medikament, Krankheit, Medikament. Und es gibt ja einen Beipackzettel bei den Schilddrüsenhormonen, den habe ich jetzt hier rausgenommen, aber da steht ja drauf, was man machen soll, und mehr wissen die nicht. dass man darauf achten muss, wann man die nimmt, mit was man die nimmt, wie groß der Abstand zum Frühstück zum Beispiel ist, welche Mikronährstoffe großen Abstand haben müssen zu den Schilddrüsenhormonen, sonst werden die Schilddrüsenhormone nicht richtig aufgenommen. All das wissen Ärzte nicht. Also auch meine ganzheitlichen Ärzte, die wirklich wahnsinnig weit sind, die gucken mich immer ganz groß an und sagen, okay, spannend, ja, wenn du das sagst. So, also die Schilddrüsenhormone optimieren, die Werte reichen nicht, wenn sie im Normbereich sind. Und es reicht schon gar nicht, wenn man nur auf den TSH-Wert guckt. Der TSH-Wert, das ist der Blutwert, der wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Die freien Werte FT3 und FT4, um die es eigentlich geht, leider nicht. Also nur in Ausnahmefällen und Notfällen. Deswegen muss man die im Zweifel selber bezahlen oder auch mal bei einem freien Labor machen lassen. Der TSH-Wert ist nicht so richtig aussagekräftig. Für den Anfang vor der Diagnose ist der super, aber sobald man Schilddrüsenhormone nimmt, sollte man unbedingt den FT3 und FT4-Wert bestimmen lassen. Und es reicht eben nicht, wenn die innerhalb dieses Referenzbereichs sind. Es gibt ja immer, man hat eben auf den Blut, auf den Laborzetteln hat man den aktuellen Wert und dann steht immer von bis. Und wenn dieser Wert von bis ist, dann sagen die Ärzte, ist es super. Beim TSH-Wert ist es zum Beispiel so, dass bei vielen deutschen Laboren der obere Wert 4,5 ist. Ich kann nur sagen, ich war mit 2,8 dem Koma nah und man weiß einfach heutzutage, dass der Wert vom TSH um 1 sein muss. Viele Ärzte sagen bei 2,5, bei 3,8, der ist super, das ist eine Katastrophe. So, und da geht es schon mal los. Und dann auch die Einstellung der Schilddrüsenhormone, wie viel nehme ich wovon und reicht diese berühmte L-Thyroxin oder habe ich eine Umwandlungsstörung? Das geht jetzt vielleicht alles ein bisschen zu arg ins Detail, aber das ist schon mal ganz wichtig. Also Schilddrüsenhormone optimieren. Wenn das so ist, wenn die ins Optimum gebracht sind, dann funktioniert auch das Abnehmen viel leichter. Dann fallen die Haare nicht aus, dann ist man wieder wacher, wieder fitter, dann hat man mehr Lebensfreude, dann klappt das mit der Körpertemperatur. Die Körpertemperatur ist ganz wichtig, dass wir Viren, Bakterien und Pilze in Schach halten. Viele Frauen sind einfach in einer immensen Untertemperatur und das bedeutet eben auch, dass alles in uns wuchern kann, dass die Mädels den Nagelpilz nicht mehr loskriegen oder den Candida im Darm nicht mehr loskriegen, weil der sagt, hier sind super Temperaturen für mich.
Nicht cool, ne? Ja.
Das sind alles solche Geschichten. Und wenn wir dann von den Schilddrüsenhormonen weggehen, ist Punkt 2 für mich am allerwichtigsten das Thema Ernährung. Kann man bei Hashimoto ganz, ganz viel verändern. Also ich sehe das wirklich jeden Tag in der Beratung, wie die Menschen sich verändern, wenn die sich an so ein paar kleine Regeln halten. Also Punkt 1, Gluten meiden.
Ja.
Gar keine Diskussion, Gluten weg und zwar für immer. Warum ist das so? Gluten auf der einen Seite sieht für unser fehlgeleitetes Immunsystem aus wie die Antikörper in der Schilddrüse. Das heißt, Gluten im Körper, das Immunsystem denkt Attacke und wir kriegen hier die Entzündung, die erhöhten Antikörper den Schub in der Schilddrüse nicht los. Das bedeutet, wir rutschen immer tiefer in die Unterfunktion und müssen dann immer höhere Dosen Schilddrüsenhormone zuführen, weil die zerstörte Schilddrüse das ja nicht mehr selber machen kann. Plus Gluten sorgt dafür, dass wir ein Leaky Gut bekommen, eine löchrige Darmschleimhaut, die wiederum ein Auslöser für Hashimoto sein kann. Also es hängt ja alles irgendwie zusammen. Außerdem kriegen wir Allergien, wir kriegen Blähungen, Verdauungsstörungen und so weiter. Das wollen wir alles nicht. Gleiches Thema Milchprodukte. Ich meine, da müssten wir heutzutage schon so weit sein, zu wissen, dass eigentlich keiner mehr Milchprodukte essen sollte. Gerade so diese ganzen synthetischen Eiweißshakes und so weiter. Katastrophal, wenn man sich die ganzen Bodybuilder anguckt mit ihren ganzen Pickeln hier überall. Woher kommt das? Von diesem Kleister, dieser pappeartigen, diesen Sachen, die auch schmecken wie Tapetenkleister. Also Milchprodukte, das gleiche Problem, hochentzündlich. Außerdem blockieren sie den Stoffwechsel. Also gerade wenn wir abnehmen wollen, Milchprodukte, totale Katastrophe, sind.
Weißt du, das mit den Milchprodukten, das sage ich auch schon seit Jahren. Aber ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen. Es gibt jetzt gerade so eine, gerade so auf TikTok,
Oh, Milch.
ja, so diese Gegenbewegung. Nein, Milchprodukte sind alle super und der erwachsene Mensch braucht Milchprodukte und hier genau Rohmilch und so, diese komplette andere Extreme. Also ich bin grundsätzlich eh nie ein Fan von Extremen, egal in welche Richtung. Aber was sagst du denn dazu?
Gegen diese neue Entwicklung, dass alle plötzlich Rohmilch trinken.
Ja.
Also garantiert ist Rohmilch besser als das Zeug, was wir aus dem Supermarkt kriegen. Weil, also erstens schon mal konventionell hergestellte Milchprodukte sind voller Wachstumshormone, voller Antibiotika, voller Stoffe, die wir nicht haben wollen. Und man muss, also ich bin immer ein großer Freund, in der Evolution zurückzugehen, weil wir, und das sage ich auch immer allen Hashimoto-Patienten, wir sitzen evolutionstechnisch immer noch in der Höhle. Unser Körper sitzt noch in der Höhle. Deswegen ist all das, was wir hier haben mit diesem blauen Licht und so, katastrophal für unseren Körper, weil der gar nicht damit umgehen kann. Und die Leute in der Höhle, die hatten auch nicht 30 Milchkühe vor der Tür, wo sie schön so gemacht haben, dann Liter Milch getrunken haben, ein bisschen Käse gemacht haben, Quark und so weiter. Das gab es einfach nicht. Und wofür ist Milch da? Sowohl die Milch von der Kuh als auch die Muttermilch, die ist dafür da, um aus ganz kleinen Lebewesen in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, jetzt bei Kühen, von einem kleinen süßen Kälbchen ganz schnell eine 400-Kilo-Kuh zu machen. So, das heißt, es ist ein Mastmittel. Und da wir Menschen ja heutzutage eher zu viel wiegen als zu wenig, ist ja Mästen vielleicht auch der falsche Ansatz. Konventionelle Milch, wie gesagt, schlimme Inhaltsstoffe, dann wird die ja erhitzt. Das heißt, alles, was in dieser Milch drin war, was mal gut war an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, ist dann weg. So.
Ich bin seit ja.
Und also die Steigerung von Katastrophe ist harmig. Das ist richtiger Mist. So. Wenn man jetzt sagt, ja, aber in Frankreich und in Italien haben die doch auch immer schon Käse gegessen. Ja, aber in welchen Mengen? Also war das so wie heute? Morgens ein Käsebrötchen, mittags geriebenen Käse auf die Bolo und abends nochmal, keine Ahnung, Kartoffelgratin mit Käse drüber? Nein, natürlich nicht. Das hat man selten gegessen. Da war das was für reiche Leute. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und diese Rohmilchgeschichte besser als der Rest. Und meistens sind das ja auch diese Biohacker-Jungs, die sind 23, die stehen in ihrem Saft, die kleben sich nachts den Mund zu, die machen ja alles richtig. Sollen die ihre Rohmilch trinken, ne? Aber wenn ich meine Follower oder meine Patientin sehe, die ist 46, mitten in den Wechseljahren drin, hat zwei Kinder gekriegt, hat 30 Kilo Übergewicht, dann müssen wir nicht über das Thema reden, ob die Rohmilch trinken soll oder nicht.
Richtig, ja. Das hast du ja noch nett formuliert, würde ich sagen. Biohacker-Jungs. Auf jeden
Ich
Fall.
liebe die. Ich liebe Biohacker-Jungs, weil ich muss sagen, ganz viele Sachen, die auch in der Hashimoto-Therapie jetzt angekommen sind, sind von denen. Also hier die Blaulichtfilterbrille, die ich jedem ans Herz legen würde, der hat damit angefangen, die Biohacker-Jungs. Also insofern, großen Respekt, viele tolle Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir unbedingt den Mund beim Schlafen zukleben muss, aber der Ansatz ist auf jeden Fall richtig.
Absolut, würde ich auch sagen. Okay, das heißt, nochmal zusammengefasst, Qualität und Menge sind auf jeden Fall auch große Punkte, die ausschlaggebend sind. Gar nicht nur ob, sondern wie viel und eben die Qualität davon. Ne? Nochmal zusammengefasst so.
Ja, wobei beim Thema Hashimoto würde ich schon einfach sagen, nein. Also einfach weg damit. Also Gluten, Milchprodukte einfach lassen, weil man einfach eine immense Verbesserung des Gemeinzustandes sieht. Und gerade bei Gluten, ich habe jeden Tag Diskussionen mit Gluten und nur mal ein Stückchen und jetzt vielleicht da ein bisschen, wenn ich dann immer sage, es dauert 3 bis 6, teilweise bis zu 12 Monate, bis das letzte Glutenmolekül aus dem Körper raus ist. Und so lang macht das Ärger. Und jedes Mal, wenn ihr bei Oma dann doch nochmal das Stückchen Kuchen esst, fangt ihr einfach wieder von vorne an. Dann seid ihr wieder bei 3, 6 Monate vorher und könnt wieder versuchen, diese Moleküle loszuwerden. Und gerade bei Gluten, ich habe so immense Verbesserungen gesehen. Eine Frau, die innerhalb von 3 Monaten nur dadurch 30 Kilo abgenommen hat. Und ich kenne das von mir selber. Ich bin früher auch immer rumgelaufen, hatte immer so das Gefühl, so, oh Mann, was ist denn los? Und wenn jemand mit mir geredet hat, blieb das hier stehen. Und ich dachte immer so, hat er gesagt. Und also dieser Brainfog, mit dem einfach viele, diese Konzentrationsprobleme, diese Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, mit denen heute viele durch die Gegend laufen, ist einfach schlagartig weg in der Sekunde, wo man dieses mistige Gluten weglässt.
Also ich persönlich kann von mir sagen, ich lebe nicht glutenfrei, ne, aber sehr reduziert, würde ich schon sagen. Und Milchprodukte meide ich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich habe ja keine Probleme oder keine Erkrankung und kann sagen, bei mir als auch bei ganz vielen Kunden, wo wir das auch mehr oder weniger umgesetzt haben, zumindest in die Richtung gehen, es muss ja nicht jeder komplett machen, ne, gibt es immer Verbesserungen alleine mit dem Darm, mit der Haut, mit diesem, wie du hast jetzt Brainfog gesagt, aber einfach dieses vital sich fühlen, ne, wach sein. Also kann ich auch nur jedem raten. Okay, hast du vielleicht noch drei Ernährungstipps oder brauchst du fünf? Nur kannst du 100. Gib uns große Tipps vielleicht.
Wenn man bei der Ernährung bleibt, dann sollte man auch unbedingt Soja meiden. Das ist für viele Mädels, die vegan, vegetarisch, bin ich auch kein großer Freund von, leben, schwierig. Und man muss sich auch mal bewusst machen, wo Soja überall heutzutage drin ist. Was ist das Problem bei Soja? Soja unterbindet den Einbau von Jod in der Schilddrüse. Und unsere Schilddrüsenhormone bestehen zum großen Teil aus Jod. Die bestehen aus einem Molekül Tyrosin, das ist eine Aminosäure, und aus, ich bin eine Frau, ich muss zählen, und aus 4 Atomen Jod. Wenn wir jetzt Soja essen, der bei uns auch meistens genetisch verändert ist, das ist ja immer alles gruseliges Zeug, wenn wir das essen, dann setzt sich dieses Soja auf die Rezeptoren in der Schilddrüse, wo das Jod andocken würde. Und wir produzieren uns eine selbstgemachte Schilddrüsenunterfunktion, die wir ja sowieso schon haben, weil das fehlgeleitete Immunsystem, die das Schilddrüsengewebe attackiert hat und zum Vernarben gebracht hat. Deswegen Finger weg von Soja. Koffein ist auch mal so eine große Diskussion. Die Leute haben immer das Gefühl, man nimmt ihnen was weg, wenn man sagt, lass das mit dem Koffein. Es gibt Gott sei Dank heutzutage tolle Alternativen. Also Koffein ist einfach das Problem, dass es über 20 Stunden braucht, bis es im Körper abgebaut ist. Und so lange macht es Kasala, wie Thorsten Legert schon so schön sagen würde. Also wir haben alle Schlafstörungen, wir kommen alle nicht in den Tiefschlaf, wir können alle nicht durchschlafen. Und das ist einfach so wichtig, dass wir nachts in diese Regenerationsphase kommen, weil da entgiftet der Körper, da schmeißt er entartete Zellen raus, da regeneriert alles. Zum Beispiel die Suppe, in der, das hat mir letztens ein Professor so lustig erzählt, muss ich ein bisschen lachen, das Wasser, in dem unser Gehirn schwimmt, das wird nicht richtig ausgetauscht, wenn wir nicht richtig schlafen, also wenn wir nicht richtig in den Tiefschlaf kommen. Das heißt, unser Gehirn schwimmt in der gleichen dreckigen Suppe wie den Tag davor oder die 2 Tage davor, wenn wir nicht richtig schlafen. Ich finde, das ist schon Ansporn genug, dafür zu sorgen.
Ängstigender Gedanke irgendwie. Also ist jetzt absolut neu für mich und habe wieder was gelernt. Okay.
Dass der Schlaf gut ist. So, Hashimoto-Patienten haben sowieso oft ein Problem mit den Nebennieren. Die Nebennieren sitzen als kleine Käppchen auf den Nieren hier hinten und sind unsere Stressorgane. Bedeutet aber auch, dass sie dafür zuständig sind, zusammen mit der Schilddrüse, dass wir Antrieb haben, dass wir morgens loslegen, dass wir Bock haben, dass wir Spaß haben am Leben. Und wenn die Nebennieren auf der einen Seite immer mehr den Job der Schilddrüse übernehmen müssen, weil wir schlecht mit Schilddrüsenhormonen eingestellt sind, und auf der anderen Seite permanent mit Koffein attackiert werden und deswegen immer hochgejatzt werden, dann sagen die Nebennieren irgendwann mal, wisst ihr was? Den Mist könnt ihr jetzt alleine machen. Wir hören nämlich auf. So, und wer schon mal eine Nebennierenschwäche hatte, ich durfte das schon zweimal durchleben, das ist richtig. Also das ist richtig furchtbar, weil eine Nebennierenbeschwäche bedeutet eine bleierne Müdigkeit, eine Erschöpfung. Man könnte im Stehen einschlafen und da hilft auch nicht 14 Stunden ausschlafen, da hilft kein Urlaub, kein langes Wochenende, gar nichts. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir auf unsere Nebennieren aufpassen, und deswegen zurück zum Koffein, Finger weg davon. Wer unbedingt Kaffee trinken will, es gibt heutzutage tolle Firmen, ich kenne eine davon, die entkoffeinieren ihren Kaffee giftfrei. Also jetzt nicht zu Rewe rennen und den erstbesten Illy oder Starbucks nehmen, weil da wird krebserregend und ins Hormonsystem eingreifende giftige Stoffe dafür benutzt, sondern Firmen nehmen, die mit Wasserdampf das Koffein entfernen aus dem Kaffee. Dann müssen die unbedingt bio sein, weil Kaffee und Schokolade sind die am meisten gespritzten und vergifteten Lebensmittel, die wir heutzutage haben, weil das Zeug wird natürlich in Ländern angebaut, wo die EU nicht hingreifen kann. Also wer weiß, was da in Südamerika irgend so ein Bäuerchen auf seine Sachen spritzt. Und was ich auch immer noch wichtig finde, bei Kaffee gerade Fairtrade, weil Kaffee, das ist einfach furchtbar, was mit den Menschen auf diesen Farmen passiert und unter welchen Bedingungen die leben müssen. Und ja. So, das ist das Thema Koffein. Bei Zucker würde ich auch ein bisschen zurückhaltend sein, weil Zucker einfach wahnsinnig viel Entzündung im Körper auslöst und uns die Mikronährstoffe wegfrisst, und wir haben ja sowieso schon viel zu wenig davon.
Und Thema Blutzuckerspiegel ist natürlich auch ein Ding, ne? Also die
Thema Blutzuckerspiegel ist auch ein Ding, wobei das Ich glaube gar nicht so vom Thema, klar, natürlich ist überall Zucker drin und hier ein Stückchen Kuchen und da nochmal ein bisschen Schokolade, aber der Blutzuckerspiegel wird ja von so vielen Sachen beeinflusst. Stress, ganz immenser Blutzuckerspiegeleinfluss, schlechter Schlaf, Elektrosmog, wahnsinniger Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Die Indianer in den USA, man darf ja nicht mehr Indianer sagen, weißt schon, was ich meine, die Ureinwohner Amerika, die haben ja, wurden ja in Reservate gesperrt und haben von der amerikanischen Regierung ganz, ganz schlechtes kohlenhydratbasierendes Essen gekriegt. Und in der Sekunde, wo die den Strom ins Haus gelegt haben, haben die plötzlich Diabetes gekriegt. Also, das zeigt die Kombination schlechte Ernährung plus Elektrosmog und bei uns heutzutage viel schlimmer, ne? Alle mit dem Handy und bis spät in der Nacht vorm Tablet oder Rechner oder Fernseher und womöglich nachts den Router nicht rausziehen und so weiter. Also Zucker ist das eine, aber ich finde, es gibt viele, viele andere Sachen im Lebensstil, die mindestens genauso einen großen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben wie Zucker.
Das ist wohl wahr. Wie stelle ich mir dann so einen Tag bei dir zum Beispiel vor, von der Ernährung? Wie wachst du auf? Was isst du? Und wie verläuft der Tag?
Also ich wache natürlich immer bestens gelaunt auf, ist ja klar.
Wie alle?
Genau, ich sprühe vor Energie und Tatendrang. Meistens gucke ich auf den Wecker und denke so, Mist, jetzt aber los. Ich bin überhaupt kein Frühaufsteher, muss ich dazu sagen. Auf der Bettkante nehme ich meine Schilddrüsenhormone mit ein, höchstens zwei Schluck stillem Wasser. Da gibt es gerade neue Studien, die bewiesen haben, dass ein, zwei Schluck stilles Wasser dafür sorgen, also nicht mehr, nicht ein Glas Wasser kippen, sorgen dafür, dass die Aufnahme der Schilddrüsenhormone besser ist und man tatsächlich die Dosierung ein bisschen reduzieren kann, was ich sehr, sehr spannend fand. Dann gehe ich ins Bad, gehe duschen, gehe mal mit dem Hund vor die Tür. Also wenn der Hund Bock hat, der hat meistens keinen Bock, aber ich zwinge sie dann dazu, einmal kurz Pipi machen zu gehen vor die Tür und dann bin ich zurück. Dann ist ungefähr eine Dreiviertelstunde rum zwischen dem Moment, wo ich die Schilddrüsenhormone genommen habe und dem jetzigen Moment. Und das ist auch der Moment, wo man anfangen darf, was anderes als eben diese zwei Schluck stilles Wasser zu nehmen. Dann mache ich mir, und es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie mein Zeitplan ist, muss Frau Blumhagen schnell zum Flughafen oder zum nächsten Termin oder ins nächste Zoom, dann wird es natürlich ein bisschen knapper. Ich esse auf jeden Fall was, auch wenn ich so der typische, ich habe morgens keine Hungertyp bin, denn wenn wir morgens nichts frühstücken, dann gehen wir in den Kampf mit unseren Nebennieren und wir sollten morgens auch nichts Süßes frühstücken. Diese Haferflocken und Porridge und ich weiß nicht, ich würde mal gerne wissen, an welchem Punkt die Leute angefangen haben, diese Haferflockenmengen zu essen. Katastrophe.
Ja,
Ja.
Müsli-Werbung, ne?
Genau,
Genau.
wahrscheinlich. Also Haferflockenkatastrophe bei Hashimoto, weil die Aufnahme der Schilddrüsenhormone im Darm für über 24 Stunden blockiert wird. Das heißt, ihr braucht dann eigentlich die Schilddrüsenhormone auch nicht zu nehmen, wenn ihr Haferflocken esst. Blutzuckerspiegeltechnisch schwierig, auch wenn glutenfrei draufsteht, oft in, nee, wenn es glutenfrei draufsteht, dann nicht, aber wenn nicht glutenfrei draufsteht, oft in Fabriken verarbeitet, wo Gluten verarbeitet wurde, also mit Spuren von Gluten auf jeden Fall drin. Und wenn sie nicht bio sind, dann hoch Glyphosat belastet, was ja in unserem Körper auch katastrophale Sachen auslöst, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen auszulösen. So, deswegen lasse ich die Finger von Haferflocken.
Auf jeden Fall frühstücken, ne? Hast
Auf
also.
jeden Fall frühstücken. Spätestens eine Stunde nach dem Aufstehen müssen wir frühstücken. Auf gar keinen Fall auf leeren Magen Kaffee. Und das hat jetzt nichts mit Hashimoto zu tun, sondern das hat was mit unserem Hormonsystem zu tun. Also wenn man sich krank machen will, dann auf leeren Magen Kaffee. Großartige Idee. Bringt man das ganze Hormonsystem durcheinander und schafft, dass die Nebennieren irgendwann mal in die Knie gehen. Also ich esse entweder Eier, ein Omelett mit Gemüse drin oder ich esse auch einfach gerne die Reste vom Abend davor, weil ich dann doch ein bisschen faul bin, schmeiße ich mir alles einfach aus dem Kühlschrank in eine Pfanne oder im Topf und dann löffel ich das. Oder was ich auch wirklich gerne mag, was super ist für den Darm, sind Knochenbrühen. Das wird jetzt für manche erstmal so sein.
Ja, ich gehöre dazu.
So, das ist das, haben unsere Großmütter früher gemacht. Das ist das Beste, was man machen kann, ist einfach Knochen auskochen, weil dann geht das Kollagen aus den Knochen in die Brühe über. Und da wir ja alle einen kaputten Darm haben, ein Leaky Gut, eine Darmfehlbesiedlung, die Darmschleimhaut braucht Unterstützung, Übrigens ist Kollagen auch total gut für spannkraftige Haut, für gute Haare, schöne Fingernägel. Also vielleicht für die Mädels dann doch noch mal einen Ansporn, sich da mal ranzuwagen. Das habe ich aber allerdings schon fertig im Glas gekauft, ist bio, ist 20 Stunden gekocht. Das, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Morgen nicht viel Zeit, das schütte ich einfach schon in den Topf. In der Sekunde, wo ich in die Küche komme, mache ich den Herd an, dann wird das erwärmt. Vielleicht schnibbel ich noch ein bisschen Zucchini rein oder whatever, damit ich noch ein bisschen was zum Beißen hat. Und dann trinke ich das einfach. So, man kann auch ein glutenfreies Brot mit ein bisschen, keine Ahnung, Lachsforelle oder mit ein bisschen Putenbrust essen. Also da muss man einfach noch mal ein bisschen.
Frühstücken, herzhaft, nicht süß. Okay, so viel haben wir. Wie geht's dann weiter? Mittagessen.
Also ich halte immer Abstand 4 bis 5 Stunden zwischen den Mahlzeiten, damit mein Blutzuckerspiegel sich wieder ausbalancieren kann. Ich esse keine Snacks. Ich trinke tatsächlich auch keinen Kaffee, weil ich habe noch so ein Gendefekt, der dafür sorgt. Mein Arzt sagt immer, du hast ein Gaspedal, aber du hast keine Bremse. Also mein Körper kann Stresshormone nicht so gut abbauen. Deswegen ist Kaffee für mich einfach die absolute Katastrophe. Und genau, dann mache ich irgendwelche Jobs oder fahre irgendwo hin oder habe Termine oder mache so schöne Podcasts wie mit dir oder mache meine Einzelberatung mit den Hashimoto-Leuten oder habe Team-Meeting, habe Marketing-Meeting, was auch immer man so machen kann, machen noch ein bisschen Fernsehen oder schreiben sie Bücher nebenher und dann esse ich irgendwann mal zu Mittag. Und das Mittagessen besteht meistens, also wenn ich Salat esse, dann esse ich den mittags. Einfach abends ist das nicht, wird ja nicht so richtig gut verwertet im Darm und dann gärt das vor sich hin über Nacht und dann muss man stinkend pupsen, das möchte man ja auch alles nicht. Deswegen, wenn Salat, dann mittags und da einfach irgendwie ein bisschen Huhn dazu oder irgendein bisschen Fisch, keine Ahnung. Und dann geht es weiter und dann wird abends so gegen 18 Uhr, je nachdem, wie mein Mann nach Hause kommt, 19 Uhr wird dann Abend gegessen. Mein Mann ist übrigens auch ein gutes Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, du isst wenig Gluten und wenig Milchprodukte. Der isst natürlich alles, aber ich kriege das immer mit, wenn der ist von so Geschäftsreisen, der ist jetzt gerade 2 Wochen unterwegs, dann stürzt er sich natürlich auf alles, was es bei uns zu Hause nicht gibt. Und nach 3 Tagen ruft er mich an und sagt, boah, ich habe so einen dicken Bauch, es ist so furchtbar, ab morgen lasse ich das scheiß Gluten und die Milchprodukte wieder weg. Und dann sage ich gar nichts dazu, weil ich bin ja eine treue Ehefrau und er darf ja alles machen, was er will, weil er kommt ja selber zu dem richtigen Schluss.
Cool, okay. Gut, aber ich glaube, da waren noch schon ein paar coole Tipps dabei. Und es hat sich jetzt nicht so, ja, total schwer umsetzbar angehört, sondern eigentlich total normal, ne? Was ich nur interessant fand, du hast gesagt, also was ich auch natürlich weiß, ist, dass man zum Beispiel nicht Intervallfasten sollte, ne? Also dieses Frühstück weglassen, hast du auch gesagt, macht nicht so viel Sinn, sondern eher frühstücken, auch wenn man nicht den Hunger hat. Dann hast du aber gesagt, dass du 4 bis 5 Stunden, glaube ich, ne, Pause zwischen deinen Mahlzeiten lässt für den Blutzuckerspiegel, etwas, was ich auch nur jedem empfehlen kann, auch so Thema Fettverbrennung und so. Aber ist das jetzt nicht, ja, in Anführungszeichen widersprüchlich, weil die Pause doch vielleicht zu lang sein könnte für Hashimoto-Patienten? Nein?
Aber Intervallfasten ist doch 16 zu 8 oder sowas.
Da ist natürlich die Pause viel größer, ne, über die Nacht natürlich, klar. Aber das war jetzt eine Frage. Also die Snacks definitiv weglassen oder ist es nur etwas, was du persönlich jetzt machst?
Nee, das würde ich schon tatsächlich jedem empfehlen, weil sonst ja immer wieder der Blutzuckerspiegel hoch, ja, ist und runter. Und mal ganz ehrlich, was sind denn die Snacks, die wir so essen? Das ist das
Meistens
Obst.
schlecht.
Das ist das Stückchen Schokolade, was die Kollegen hatten, Kuchen gebacken. Es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, ich esse ein Stück Apfel und eine Handvoll Haselnüsse dazu. Macht doch keiner. So,
Könnte man machen. Es gibt ja
die wenigsten.
noch freundliche.
Genau, die
Ja.
wenigsten. Tatsächlich fällt vielen Leuten das in der Anfangsphase schwierig oder schwer, diese Zeit einzuhalten. Aber man muss natürlich auch bei den Mahlzeiten einfach darauf achten, dass man jetzt nach einem Teller Pasta, wäre mein Blutzuckerspiegel so weit im Keller, dass ich anfangen würde zu zittern. Und das ist ja so typisch Frau, ne? Wie oft, ich war ja früher in Printredaktion, wie oft habe ich das erlebt, dass eine Kollegin 2 Stunden nach dem Mittagessen am Teller Spaghetti ankam und sagte, oh, ich bin so unterzuckert, ich bin so unterzuckert, hat jemand einen Keks? Ja, gut. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern. Wenn sie ein Steak gegessen hätte und einen Berg Gemüse dazu und von mir aus ein paar Kartoffelspalten, dann hätte sie nicht hier Unterzuckerung gehabt. Das kommt natürlich auch immer davon, ne? Also welche Mahlzeiten nehme ich bei diesen 3 Mahlzeiten zu mir? Und da spricht auch nichts dagegen, sich auch satt zu essen. Ist auch ein ganz großes Problem. Ich habe auch einen Online-Vortrag Abnehmen mit Hashimoto, der immer ausgebucht ist, wo ich den Leuten am Anfang sage, bitte fangt jetzt an, richtig zu essen. Weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, wenn man jeden Tag auf die Waage steigt und wieder 300 Gramm, wieder 500 Gramm, wieder 1,2 Kilo mehr auf der Waage hat, dann fängt man automatisch an, zu wenig zu essen und jatzt seinen Stoffwechsel so runter, dass der natürlich bei jedem Mal, wenn man normal isst, sagt, geil, endlich ist was da, um es in die Depots zu packen, weil wir sind ja mitten in der Hungersnot. Das ist für ganz, ganz viele Frauen heutzutage schwierig zu sagen, ich esse mich bei jedem Essen satt. Und das bedeutet nicht, dass ich 5-mal von den Pommes nehme und 3-mal das Dessert, sondern dass man einfach normales Essen in normal großen Portionen so isst, dass man danach sagt, ja, so, jetzt geht's mir gut.
Absolut. Ja, also ich erlebe das sehr, sehr oft und das müssen gar keine Hashimoto-Patienten sein, dass gerade Frauen, na, also wir haben ja auch zu 99% Frauen, die wir hier coachen, das Problem haben, dass sie zu wenig essen. So, und dann bleibt dieser Gewichtsverlust, den man sich natürlich erhofft, weil man total hungert und weil man auf der anderen Seite natürlich auch noch extremes Workout dann macht, in jeden Kurs geht, wie du sagst, Spinning sich anschreien lässt, ja, dann hat man das Gefühl, ich mache alles dafür, warum verdammt nochmal nehme ich nicht ab, ja, und dann muss man den Leuten erstmal klar machen, hey, es fängt überhaupt damit an, dass du gar nicht vernünftig isst, du kannst nicht abnehmen, unabhängig davon, du hast keine Krankheit vielleicht, aber du hast überhaupt gar nicht genug Energiereserven, dass der Körper ordentlich funktionieren kann und dieses extreme Training dann auf der anderen Seite macht es natürlich auch nicht besser. Hast du denn eine Bewegungsroutine oder irgendwie einen Sport, den du machst?
Ja, also ich habe früher auch dieses berühmte Spinning gemacht und mich anschreien lassen und dann irgendwann mal gedacht, ich bin nicht bescheuert, ich bin ein erwachsener Mann, was will die, eine erwachsene Frau, was will die da vorne? Also ich habe natürlich auch irgendwann mal gemerkt, dass diese High-Intensive-Geschichten eine Katastrophe sind, gerade wenn man hormonell angegriffen ist. Und deswegen bin ich umgestiegen schon vor 25 Jahren auf Yoga. Jetzt rollen viele bei Yoga mit den Augen und denken, ja, da liegt man nur auf dem Boden und atmet. Wer mal in so einer Bikram-Klasse war oder mal so ein Forest-Yoga gemacht hat, weiß danach, was Muskelkater sind. Und zwar sehr tief innenliegende Muskelkater. Also ich versuche 2-3 Mal die Woche zum Yoga zu gehen. Das Coole an Yoga ist, finde ich, dass du eine schlanke, stabile Muskulatur aufbaust und zwar überall. Und gerade auch hier so, ne, Schultern, Brust und so, da trainieren ja die meisten Frauen nicht. Aber wenn man einfach mal 5-7 Minuten im herabschauenden Hund stand, dann weiß man schon mal, wo die Kraft herkommen muss oder den Delfin macht oder so weiter.
Da merkt man schon die Schultern, ja.
Und das Schöne daran ist, ist einfach, es baut sich langsam auf. Also du hast einen Anstieg von der Anstrengung und dann hast du irgendwann einen Peak in der Mitte der Klasse, wo man irgendwas macht, auf irgendwie einem Bein steht und irgendwie die Hände irgendwo anders hat und pumpt. Aber du gehst dann eben in der Anstrengung wieder runter und die Klassen enden eben immer mit einer Entspannung. Das heißt, man geht da nicht raus, die Nerven flattern, man muss erstmal runterkommen und das Cortisol bleibt die ganze Nacht da oben, sondern das ist eben das Angenehme. Dann habe ich einen Hund. Ich muss 3 bis 4 Mal am Tag raus und durch den Park laufen oder durch die Parks oder an der Alster entlang. Und ich wohne hier mitten in Hamburg und mache sowieso ganz viele Sachen zu Fuß. Das ist einfach so meine alltägliche Bewegung. Und das ist tatsächlich auch so für Hashimoto-Patienten, würde ich mal aus den letzten 10 Jahren die Erfahrung sagen. Yoga, stramm spazieren gehen, von mir aus Fahrrad fahren. Wenn man will, zu Hause oder auch im Fitnessstudio so ein bisschen Muskelaufbau, aber einfach nicht so, dass man dann am nächsten Tag 2 Kilo mehr drauf hat und die ganze Nacht nicht schlafen kann.
Also Low-Intensity-Training im Prinzip, ne? Also wirklich das Gegenteil von schnell, 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 viele Wiederholungen, am besten noch viel Gewicht draufpacken, eher langsam, vielleicht ausdauernd oder haltende Bewegungen, ne? Also Yoga, Pilates, alles, was so in die Richtung geht.
Genau, das Wichtigste ist einfach, dass man entspannt aus diesen Einheiten wieder rausgeht, damit einfach die Nebennieren sich da nicht totackern.
Ich glaube, es hat auch einfach mal, weil ich auch schon ein bisschen auf die mentale Richtung hin will, ich glaube, es hat auch schon allein damit zu tun, man sollte das machen, was einem so ein bisschen Spaß macht. Und ich erlebe es einfach immer wieder, dass Frauen sagen, mir macht überhaupt gar nicht dieses Krafttraining im Fitnessstudio Spaß oder auch diese High-Intensity, die Sachen sind gar nichts für mich. Sie werden aber auch durchs Internet natürlich quasi so fast dahin gedrängt oder es muss nur diesen Weg geben, wird halt gesagt. und dann zwingen sich dazu. Und wenn es schon keinen Spaß macht und nur Stress verursacht, alleine aus diesem Grund kann es ja irgendwie schon nicht funktionieren, ne? Also ist so die Perspektive, die ich darauf habe.
Auf jeden Fall. Und das Wichtigste ist auch einfach, ne, sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen einfach den ganzen Tag und wenn wir abends nach Hause kommen, knallen wir uns aufs Sofa und gucken ins Handy und gucken in den Fernseher. Einfach, dass man rausgeht, sich bewegt, auch dieses zurück in die Natur, das hört sich so affig an und so grün. Also ich bin wirklich alles andere als grün. Aber einfach, das ist das, was uns Menschen ausmacht und was uns gut tut. Und deswegen, also jede Runde draußen einmal durch den Wald ist mehr wert als jedes Sitzen auf dem Sofa oder sich im Fitnessstudio anschreien lassen.
Sehr gut. Hast du einen Tipp für die mentale Gesundheit? Ne, weil ich glaube, ja, dass das schon ein großer Punkt sein kann, gerade wenn man vielleicht noch am Anfang bei dieser Reise steht und sich vielleicht noch nicht so viel Aufklärung geholt hat und vielleicht noch nicht auf einem deiner Seminare war. Hast du da einen Tipp?
Boah, da gibt es so, so viele Tipps, weil tatsächlich all das Hormonelle und das, was in unserem Darm passiert und was mit unseren Nebennieren passiert und was in der Schilddrüse passiert, hat alles einen Einfluss auf unsere mentale Gesundheit. Da finde ich das den allerwichtigsten Tipp, lasst euch nicht einreden, dass ihr bescheuert seid oder einen an der Klatsche habt oder so. Es gibt für alles eine Erklärung. Dann versucht, einen gesunden Schlaf zu bekommen, weil man ist als Person mental, psychisch ganz anders drauf, wenn man richtig geschlafen hat. Und dann sorgt dafür, dass die Schilddrüse richtig eingestellt ist. Geht zum Frauenarzt und lasst mal Progesteron und Östrogen bestimmen. Viele Mädels sind mit 35 schon in der Perimenopause. Und das hat einen immensen Einfluss auf unsere Psyche. Plötzlich ist man nicht mehr die Frau, die man ein Jahr vorher war. Und man erkennt sich selber nicht und denkt so, kann ich wahr sein, dass ich wegen jedem Mist anfange zu heulen? Das kann tatsächlich auch an den Hormonen hängen. Ein fehlbesiedelter Darm, also ich bin überhaupt kein Typ für Angst, ne? Also ich gehe als erstes in irgendeine dunkle Tür rein, weil was soll schon groß passieren? Aber selbst ich hatte schon Panikattacken, weil ich einen fehlbesiedelten Darm hatte. Wenn da mal die Anaerobia überwuchern, dann hat man aber die Angstattacke seines Lebens, die man eigentlich gar nicht haben will. Also Thema Darmgesundheit ist ganz, ganz wichtig. Leaky Gut sorgt dafür, dass unsere Psyche sich komplett verändert. Wenn uns Mikronährstoffe fehlen, wenn uns Eisen fehlt, wenn uns D3 fehlt, ganz viele andere Mikronährstoffe, dann verändert sich unsere Psyche. Wenn wir zu wenig Eiweiß essen, verändert sich unsere Psyche. Wenn unser Blutzuckerspiegel Achterbahn fährt, verändert sich unsere Psyche. Also bevor wir uns, also ich habe auch seit Jahren einen Hypnosetherapeuten und habe meine Kindheit aufgearbeitet und so weiter. Mir braucht niemand was zu erzählen. Aber bevor ihr euch einreden lasst, ihr seid bekloppt oder es liegt nur an der Psyche oder ihr seid depressiv, sucht erstmal die Ursache in eurem körperlichen Zustand.
Okay. Was ist noch dein Ziel oder deine Vision mit deiner Arbeit? Ich meine, du giltst ja schon irgendwo als Vorreiterin auch damit, ne? Hat man jetzt auch, glaube ich, an der Story auch gut erkannt. Aber was ist so dein Ziel für die nächsten Jahre? Hast du vielleicht irgendwie ein großes Projekt oder sowas, was du dir vorgenommen hast damit? Wovon du schon erzählen darfst.
Will die Hashimoto-Weltherrschaft übernehmen. Nein, also klar bauen wir Hashimoto Deutschland immer weiter aus und es gibt immer weitere tolle Mitarbeiter und was langfristig natürlich das Ziel sein muss, auch international zu werden. Also nicht nur Hashimoto Deutschland, sondern Hashimoto International. Da haben wir auch schon die ersten Sachen in die Wege geleitet. Aber ich glaube, für mich ist das Allerwichtigste, dass alle Betroffenen, sagen wir mal, im deutschsprachigen Raum erstens wissen, was sie haben, also dass sie eine adäquate Diagnose bekommen und dass sie wissen, womit sie ihr Leben verbessern können. Und ich sage immer wieder, zurück zu einem glücklichen Leben mit Schrägstrich trotz Hashimoto. Das wäre mir tatsächlich das Allerwichtigste. Ob ich das schaffe, müssen wir mal gucken. Aber man muss sich ja immer ein hohes Ziel setzen.
Ja, und ich glaube, du bist auf einem super Weg. Darfst du denn schon verraten, wie das neue Buch heißt oder was da in Planung ist?
Habe das letzte Buch, was ich geschrieben habe, habe ich ja mit meiner Freundin Anna geschrieben, Gesund, Stark, Schön. Da ging es um das Thema Frauengesundheit allgemein. Da gab es natürlich auch ein Kapitel über das Thema Schilddrüse, aber auch über ganz viele andere Sachen, über den Darm und über die richtige Ernährung, gar nicht nur für Hashimoto, sondern einfach für uns Frauen, weil wir Frauen sind ja die Gesundheitsminister der Familie. Das heißt, wir sind ja der Dreh- und Angelpunkt. Wenn der Mann anfängt, einen Schnupfen zu kriegen, kommt er zu einem und sagt, was soll ich denn jetzt nehmen? Ist bei uns zu Hause nicht anders. Wenn die Kinder anfangen, Schnupfen zu kriegen, dann weiß auch die Mama, was zu tun ist. Wenn der Hund krank ist, geht die Frau mit zum Tierarzt. So, und deswegen all das Wissen, was wir Frauen haben, da hat die ganze Familie was von. Und das nächste Buch schreibe ich wieder mit meiner Freundin Anna. Die hat mich damals so lieb gebeten, obwohl ich gesagt habe, nach 6 Büchern, ich schreibe nie wieder ein Buch, ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, würdest du mit mir ein Buch schreiben? Und sie sagte nachher, es ist ein bisschen wie, als ob sie mich gefragt hätte, willst du mich heiraten oder willst du ein Kind mit mir? Weil im Endeffekt ist es ein Baby, was wir zusammen haben. Und das nächste Buch wird sich um das Thema Stress drehen. Weil es ein
Anna, was macht Anna genau?
Anna Funk kenne ich noch von RTL. Da haben wir zusammen gearbeitet. Sie ist dann zum MDR gegangen, ich zu Sat.1. Und Anna schreibt auch einen Spiegel-Bestseller nach dem anderen, hat mittlerweile 3 Kinder und lebt auf dem Land. Und genau.
Schön.
Das ist, wir sind beide Fernsehmädels und sind jetzt die Buchautorin-Mädels. Genau, haben viele Vorlesungen jetzt auch gemacht, viele Vorträge gehalten zum Thema Frauengesundheit, weil das einfach so ein großes und spannendes Thema ist und viele Frauen sich ja nicht nur beim Thema Hashimoto alleingelassen fühlen. Und jetzt wird es um das Thema Stress gehen aus der Sicht Anna mit ihren 3 Mädels und als Autorin. Und die hat auch noch Ferienwohnungen und ich als Unternehmerin und so weiter. Und da haben wir schon viele spannende Interviews mit Experten geführt.
Sehr cool. Das ist bestimmt auch mega, mega spannend. Und dann freue ich mich, wenn das dann bald rauskommt. Abschließend vielleicht, was war die allerschönste Nachricht, die du jemals von jemandem bekommen hast, nachdem sie vielleicht ein Buch gelesen hat oder auf einem Hashimoto-Day von euch war oder so. Das Schönste, was du dich erinnern kannst. Muss nicht eine Nachricht sein, kann ja auch etwas sein, was dir jemand persönlich gesagt hat.
Also ich kriege jeden Tag ganz, ganz emotionale Nachrichten, muss ich sagen. Da kann man keine rauspicken. Aber eine Situation ist mir so hängen geblieben. Beim letzten Hashimoto-Day 2023 im September, das war der Hashimoto-Darmtag. Ich spanne immer meine ganze Familie ein, weil das sind immer die zuverlässigsten. Die machen nicht morgen, schreiben nicht morgens um 6, ich habe gestern gesoffen und bin jetzt krank, sondern die stehen einfach mit mir morgens um 6 da und füllen 400 Goodiebags und so weiter. Und meine Eltern sind auch immer, die verkaufen Bücher und sind ganz süß. Und meine Mutter kam nach dem letzten Hashimoto-Day mit Tränen in den Augen zu mir und sagte, also sie werden natürlich auch immer überschüttet und ihre Tochter ist so toll und die Bücher lese ich so gerne und so. Und sie hat mir gesagt, eine Frau hätte zu ihr gesagt, ihre Tochter hat mir mein Leben gerettet. Und das war wirklich, da haben wir dann beide ein bisschen geheult.
Doch, das ist was richtig Schönes, wenn man sowas hören kann. Ich glaube, dann weiß man eigentlich, dass man etwas auf jeden Fall Bewegendes tut und etwas Gutes tut. Deswegen von meiner Seite, ich habe auf jeden Fall was dazugelernt. Mein Takeaway ist auf jeden Fall, dass ich mal den Kaffee weglassen werde. Denn ich bin auch, naja, ich will jetzt nicht sagen extremer Kaffee-Junkie, aber ich bin schon der Typ, der auf jeden Fall morgens sagt, oh, ich brauche meinen Kaffee. So. Und ich probiere es zumindest mal mit diesem Entkoffinierten. Vielleicht schreibe ich dann nochmal, ob sich was getan hat, wenn ich sofort was merke. Ich hoffe, ich werde es durchziehen. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen? Irgendwas Wichtiges, was du noch loswerden möchtest?
Nee, aber ich gebe dir nochmal einen Tipp zum Thema Kaffee, nämlich auch für alle, die jetzt sagen, okay, ich versuche darauf zu verzichten, bitte auf keinen Fall von jetzt auf gleich aufhören, Kaffee zu trinken. Ich habe nämlich schon Leute gesehen, die ein ganzes Wochenende in sämtlichen Positionen auf der Toilette verbracht haben. Kaffee ist eine Droge und es ist wie ein Kokainentzug. Also jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch. Deswegen, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber diese Firma, über die ich kriege da auch nichts für. Die Firma, über die ich vorhin geredet habe, heißt No Coffee. Die haben diesen mit Wasserdampf entkoffinierten Bio-Fairtrade-Kaffee. Und das Coole bei denen ist, dass die 75%, 50%, 25% und 0% Koffein haben. Das heißt, du kannst dich richtig langsam runtertrinken, ohne dass du diese Entzugserscheinungen bekommst. Meine Freundin Anna zum Beispiel, die hat manchmal so Phasen, die hat auch Hashimoto, die hat manchmal so Phasen, die ruft mich dann an und sagt, ey Vanessa, ich bin jetzt so genervt, jetzt trinke ich einen 75%igen Kaffee. Wo ich denke, okay, andere Leute würden sagen, jetzt saufe ich mal ein, aber sie trinkt dann mal, um so richtiger Revoluzzer zu sein, mal einen 75%igen Kaffee. So, also nur als Tipp zum Schluss, Bitte nicht von jetzt auf gleich aufhören, das kann schlimme Folgen haben.
Okay, also Abstufung. Also ich habe das schon öfters mal gemacht, dass ich also eine kurze Zeit drauf verzichtet habe oder sich das einfach ergeben hat. Aber dann werde ich das mal so probieren. Definitiv. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und für echt gute Tipps und einen guten Einblick in das Thema Hashimoto, in die Krankheit, in den Verlauf und auch auf deine persönliche Geschichte natürlich. Und ich glaube, da war echt viel dabei, was ja den Zuhörerinnen weiterhelfen kann. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht.
Supi.